SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Caveman ist ein Solo-Theaterstück, aber was soll ich hier erklären, wenn doch Martin Luding zu Gast ist in SWR 1? Leute, wir sind gleicher Jahrgang, haben uns kurz vor der Sendung auf das Du geeinigt. Wie oft hast du den Caveman seit 2002 schon gespielt?
Ganz ehrlich, ich habe es nicht mitgezählt. Also es zählen andere Leute. Man hat mir jetzt gesagt...
Also Pi mal Daumen.
Also insgesamt in allen Städten in Deutschland und Luxemburg und ist, 2000, zwischen 2.500 und 3.000 Mal.
Das ist viel.
Ja. Das jetzt, ist, wo ich sage.
Genau, jetzt, wo ich mir die Zahlen nochmal überlege, ganz genau. Das ist ein Theaterstück, was fast überall auf der Welt gespielt wird, auch am Broadway zu sehen war. Gibt es jemanden, der das genauso lange spielt wie du?
Ja, auf jeden Fall. Also mein geschätzter Kollege und Übersetzer von dem Stück, Christian Bader aus Hamburg, der hat es damals übersetzt und spielt es seit 2000. Also die Premiere von dem Stück war 2000 in Deutschland, in Berlin damals, meine ich mich zu erinnern. Ja, und ich bin erst 2002 dazu gerückt, nachdem das so ein Erfolg wurde, dass man einfach mit einem oder zwei Schauspielern das nicht mehr bewältigen konnte, die Nachfrage. Und dann... Also der hat sicher, die haben sicherlich nicht in dem Maße gespielt oder in der Schlagzahl, aber von der Länge her schon.
Hast du dir mal Vorführung oder Aufführung anderer Caveman-Darsteller angeschaut, ob in Deutschland oder im Ausland, um sich vielleicht auf was abzugucken oder zu sehen, ach, so schlecht mache ich es gar nicht im Vergleich?
Nee, aus dem Grund nicht, ich bin zum Beispiel eng befreundet mit dem Christian Bader seit sehr langer Zeit. Der macht es ganz anders als ich, aber auch auf eine sehr interessante Art und Weise, und zwar so, wie ich es nie machen könnte. Und er sagt immer, Martin, du machst es so, wie ich es nie machen könnte. Jeder hat ja seine Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er damit einbringt. Ja, der eine kann besser pfeifen, der andere kann besser grunzen und einer macht die...
Was ist es bei dir? Das Grunzen?
Ich kann ganz gut pfeifen und grunzen. Also man möge mich eines Besseren belehren, aber ich glaube, das funktioniert ganz gut. Aber ich sage auch die Rollendarstellung. Man stellt ja als Solodarsteller, muss ja alle anderen Rollen, die da auch vermeintlich mitspielen, auch darstellen. Da hat jeder so seine andere Anlage. Also das ist ja auch das Schöne daran eigentlich.
Gibt es bei dir tatsächlich noch bei so vielen Aufführungen als Caveman irgendwie so Passagen, die dir nicht ganz so flüssig rausgehen? Oder sitzt der Text und du musst ihn zwischendurch mal nicht irgendwie auffrischen?
Ich glaube, der Text sitzt eigentlich. Tetz, da haben wir es ja schon, ne? Der Text sitzt eigentlich und ich muss ihn eigentlich auch nicht auffrischen, weil haben wir ihn natürlich über die Jahre verändert, angeglichen, wenn die Produktion jetzt zuhört, werden sie sagen, was? Nein, die wissen das natürlich. Da waren von Anfang an, das Stück war mal 2,5 Stunden lang. Und jetzt sind es noch 2 Stunden, die ich spiele. Ich finde, das reicht, und nicht, weil ich nicht arbeiten will, sondern da war so eine halbe Stunde dabei, wo man, glaube ich, gesagt hat, habe ich mir gedacht, nach einer bestimmten Zeit, das haben wir doch jetzt schon dreimal erzählt im ersten Teil, das müssen wir doch jetzt noch dreimal den Leuten erzählen, dass die dann hinterher sagen, oh mein Gott, der hat da 2,5 Stunden auf, das ist ja wirklich unfassbar, das ist die 25 Euro wert. Ich bin immer ein Fan, wenn ein Stück auserzählt ist, ist es auserzählt, und irgendwann nochmal die Keule rausnehmen und sagen, die Frauen sind so und Männer sind so und jetzt sagen wir es euch nochmal. So ein paar Sachen angeglichen und auch für mich ein paar Sachen, also mir so bordakrobatisch eher für mich, für meine Talente reingelegt, und dann gibt so ein paar Passagen, die einfach nicht mehr so, ich meine, das Stück ist von der Ende der 80er Jahre, darf man nicht vergessen. Und da sind ein paar Sachen drin, die kann man auch heute eigentlich auch nicht mehr so machen. Also das sage ich ganz ehrlich auch. Also so meine Darstellung von bestimmten Figuren, die muss man auch dann manchmal überdenken.
Aber das kannst du ja nicht alleine entscheiden, oder?
Also ich meine, doch, das kann ich alleine entscheiden. Ich kann natürlich nicht irgendwelche Figuren rausschmeißen oder so. Und ich glaube, ich habe durch die Länge der Zeit, in der ich das mache, auch das Vertrauen der Produktion und auch von der Regisseurin Esther Schweins, dass sie sagen, dass ich da keinen Mist mache. Also ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die Anfangsversion eigentlich noch spielen.
Okay, vielleicht sollen wir kurz einmal aufklären, es geht im Caveman um das Verhältnis Frau und Mann seit der Höhle, sage ich mal, bis heute, kann man es so grob zusammenfassen, und dass es eigentlich immer wiederkehrende Probleme oder Verhaltensabläufe gibt.
Genau, Das ist eigentlich so, das eigentlich ist diese, eigentlich ist die Problematik der Beziehung zwischen Männern und Frauen, die ja dadurch begründet, dass es uns nun mal gibt und im Zusammenleben einfach so dadurch begründet, dass es immer wieder Muster sind, die auftreten und bei allen auftreten, sonst wäre es ja kein Erfolg, wenn jetzt da, ich sage mal, es 150 Leute in Deutschland geben würde, die darüber lachen, dann ja, dann hätte ich eine Show gemacht und noch eine und dann ist gut.
Aber keine 3000.
Also es scheint doch so in die Richtung zu gehen, dass das stimmt. Und die Idee damals, dass an diesem Caveman, an dem Neandertaler festzumachen, dass es eigentlich seit Urzeiten so ist und zu versuchen, Ansätze dafür zu finden, zu sagen, naja, ist doch klar, wenn die damals schon so waren, wie sollen wir denn heute? Das ist halt das lustige Pferd, auf das man aufsattelt in dem Fall. Und das funktioniert offensichtlich auch. Das ist natürlich eine hervorragende Übersetzung, ja.
Martin Luding, du bist der Caveman in Stuttgart im Theaterhaus. Mein Gott, das war der zweite Versprecher jetzt. Also wir haben gerade mal so angefangen zu zählen.
1-2.
Richtig, ich lieg zurück.
Ist ja da hier
im Theaterhaus in Stuttgart rund 900 Vorstellungen gehabt. Ist da der Nachholbedarf, was das Verhältnis Frau-Mann angeht, besonders groß in Stuttgart?
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das anders ist als woanders. Aber es scheint irgendwie so, ich glaube, es liegt zu einem großen Teil auch am Haus. Dass das Theaterhaus halt so eine Resonanz hat einfach, weil es einfach ein tolles Haus ist. Ich habe ja damals noch angefangen, im letzten Jahr in Ulm, in der Ulmer Straße war das alte Theaterhaus damals noch. Und wir sind dann erst auf den Pragsattel hochgezogen. Also ich habe noch in dem alten Haus spielen dürfen, was auch ganz toll war. Ich glaube, es war eine, wie es dann immer so ist, diese Kulturorte, so eine Buswaschhalle oder sowas irgendwie. Und jetzt ist es ja die Rheinstrahlhalle auf dem Pragsattel. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Konzeption vom Theaterhaus einfach, dass das ein stimmiges Konzept ist. Also diese soziokulturellen Betriebe, wie das Haus geführt ist, wie die Resonanz ist, dass die Leute es einfach annehmen. Und diese, glaube ich, Theater, für, ich sag's mal, fürs Volk zu machen, eben, dass man sagt, es gibt hier nicht nur Hamlet und es wird nicht nur Shakespeare, Schiller und alles gespielt, sondern genau das Gegenteil, zeitgenössisches Theater kombiniert mit Musik, also Konzerte und auch, das ist ja noch Musik der Jahrhunderte sitzt auch noch drin, also Weltmusik. Also es ist ein gutes Mix und ich glaube, dass die Leute es gut annehmen.
Nächste Woche Jubiläumsshow?
Ja.
Was passiert da?
Ach Gott, das ist so ein bisschen mit einem weinenden Auge. Wir hatten so viel vor eigentlich. Wir hatten so viel vor. Wir wollten eigentlich mittags mit Bands anfangen, weil es ein Sonntag ist und dann nicht zu spät aufhören, weil die Leute ja auch noch einen Tatort gucken wollen. Nein, Scherz. Aber es ist früher hat man das immer so gesagt. Wir müssen nachmittags anfangen, weil die Leute wollen beim Tatort zu Hause sein. Ich glaube, wir haben, es war ein schöner Plan, wollten mit ein paar Bands anfangen, um jüngere Leute zu begeistern, da hinzukommen, dann eine Show spielen und danach noch sollte Markus Kafka auflegen. Alter,
MTV.
MTV, DJ. MTV, VJ. VJ, genau, VJ und DJ. Und das ist nun alles auch Corona geschuldet, ein bisschen Rauch aufgegangen und jetzt werden wir es, der Plan ist der, wir spielen um 18, ich spiele, wir, ist auch gut, ich spiele um 18.30 Uhr eine Show.
Du hast ein Solostück.
Ja, stimmt jetzt, ich vergaß. Um 18.30 Uhr eine Show und die wird dann so bis 21 Uhr gehen und dann machen wir noch ein bisschen vielleicht ein Zusammensein im Hof. Es ist ja ein wunderschöner Hof im Theaterhaus, unter Bohnengewächsen und Glühbirnen. Da gibt es noch Glühbirnen, glaube ich.
Und hoffentlich gutes Wetter.
Darf man das noch sagen? Und hoffentlich gutes Wetter. Ansonsten stehen wir im Regen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was soll sein? Ist ja auch kein Problem.
Das stimmt. Jetzt bist du alleine auf der Bühne sozusagen. Mhm. Ist das Fluch oder Segen? Also ich kann es mir vorstellen, wenn du mal irgendwie einen Hänger haben solltest, trotzdem kann halt keiner einspringen, der dir irgendwie ein neues Stichwort zuwirft und du weißt, wo du dran bist. Auf der anderen Seite hast du alles selbst in der Hand.
Ja, es ist Fluch und Segen, tatsächlich. Aber es ist Fluch, wenn sowas wie ein Hänger passiert, dann hat man oben noch einen Techniker sitzen. Also mir ist es ein paar Mal passiert. Aber da hilft dann der Techniker in dem Augenblick nicht wirklich viel, weil der ruft ein Wort rein und es ist diese altbekannte Nummer eines Schauspielers. Was? Welches Stück?
Achso, dann ist alles weg.
Dann ist alles weg, ja. Okay. Aber das kann passieren, wenn man, und das hat nichts mit Desinteresse zu tun, es gibt manchmal einfach, jeder fühlt sich mal besser, mal schlechter. Das kennt ja jeder im Beruf. Deshalb Segen auf der anderen, also das wäre der Fluch. Der Segen wäre der, dass man logischerweise den Abend bestimmen kann. Also ich kann alle, bei mir geht es ja viel darum, auch wenn die Leute was einwerfen, weil man ja oft so rhetorische Fragen stellt und dann rufen die Leute was rein, das kann man aufnehmen, dann klingelt mal ein Telefon. Ich hatte das in meiner ersten Reihe und die Dame ist auch wirklich dran gegangen und das war auch wirklich lustig. Also, und ich habe dann das Telefon genommen und mit dem Sohn telefoniert, der mich noch fragte, wer ist denn jetzt da? Ich sage, hier ist der Schauspieler am Telefon, deine Eltern sitzen in der ersten Reihe. Der hat gesagt, oh Gott.
Die haben das Telefon
angelassen. Ja, sie ist rangegangen. Und sowas passiert. Und Fluch auch, dass man eben auf Tournee ist. Es ist ein sehr einsames Geschäft, das muss man einfach sagen. Das ist halt über die Jahre, wenn man sich überlegt, was man für Kilometer bolzt und immer alleine. Also es ist nicht so diese Magie vom Tourleben. Ach toll, und dann hier in die Stadt. Fakt ist, man ist tagsüber auf der Autobahn, kommt abends an den Spielort, macht einen Soundcheck, spielt die Show und ist danach im Hotel oder muss schon wieder weiter. Das ist hier die Magie des Rock'n'Roll von weg. Also das ist halt nicht so, ach, jetzt machen wir in Trier noch eine Besichtigung und gucken uns den Dom an und machen eine Stadtführung. Also das ist in den seltensten Fällen die Möglichkeit. Das kann man halt machen, wenn man 2-3 Tage vor Ort ist.
Aber trotzdem sonst, machst du es gern, muss man ja sagen.
Ja, also, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist auch, der Segen ist halt, man lernt auch viele Orte kennen. Man kann an vielen tollen Orten sein und muss sich dann mal wirklich auch die Zeit nehmen, vielleicht einen Tag vorher hinzufahren, wenn es möglich ist, und auch noch über Nacht zu bleiben, um am nächsten Tag die Möglichkeit zu haben. Ich bin früher, wenn es ging, vorher hingefahren, bin immer durch die Fußgängerzone gegangen, um mir anzuhören, wie sprechen die Leute hier, wie sind die, wie reagieren die. Und das kam eigentlich immer gut an, wenn du das Lokalkolorit gleich am Abend anfängst mit dem Opener. Na, ich war vorhin beim Fleischer, also mir braucht da nichts erzählen.
Es geht um das Zusammenleben von Frau und Mann im Theaterstück Caveman. Da wird dann auch ordentlich so die Klischeekeule ausgepackt. Männer sind zu ungeschickt, sich ein Hemd zu kaufen. Frauen sind eigentlich nur im Schuhladen, nur mal um so 2 kleine Aspekte rauszupicken. Du provozierst damit und willst auch provozieren.
Ach ja, provozieren. Ich sag mal, vielleicht nimmt man das ja heutzutage als Provokation, ja, wo man heute so sagt, so ich, also naja, es stimmt schon. Auf der einen Seite ist es, wenn ich das, glaube ich, ganz platt einfach nur so herstellen würde und so sagen würde, also pass mal auf, der Mann kennt seine eigene Kleidergröße nicht und muss erst die Frau, also und muss erst die Frau fragen, bevor, oder ja, Männer gehen einfach rein und kaufen sich ein Hemd und Frauen sagen, Moment, da muss ich erst mal schauen, ob welche Größen gibt. Ach, die gibt's auch in Grün, gibt's in Gelb. Ja, warte mal, jetzt gibt's die auch in Rosa. Was machen wir denn jetzt? Das ist eine Provokation, aber ich glaube, die Provokation hat ja immer so ein bisschen so einen negativen Touch. Im Sinne, ich glaube, wenn man das schön für die anderen macht und lustig mit dem Augenzwinkern, das ist die Kunst. Wenn ich das nicht machen würde, wäre es, muss man ganz ehrlich sagen, da wäre es wirklich einfach nur ein Abfeuern von Klischees, wo die Leute sagen würden, so, ja komm, alles schon gesehen, es sind ja alte Kamellen und wollen wir eigentlich gar nicht irgendwo. Ich glaube, die Magie besteht dann schon darin, sich selbst, auch gerade wenn man als Mann dasteht und die Frau macht, muss man sich schon selbst auf die Schippe nehmen. Gut, ansonsten könnte die Frau sich wirklich zurücklehnen und sagen, nee. Und wenn ich die Frau zu sehr mache, könnte der Mann sagen, pff, oh, so einen willst du? Also, weiß ja nicht. Also diese Gratwanderung, ja. Dieser Mittelweg. Und da ist die Provokation ein gutes Mittel.
Ich finde, der Provokation kann ja auch durchaus anregend sein. Also für mich als Mann, wenn ich jetzt tatsächlich feststelle, dass es außer M, L und XL auch noch andere Größen gibt beim Hemdenkauf oder sowas, dass ich mir das aneigne, dieses Wissen oder sowas. Dann kann ich ja dadurch sozusagen auch geweckt werden durch dein Theaterstück.
Ja, oder diese magischen Zahlen auf der Waschmaschine, 30, 60, 90.
Die kann ich und kalt und sowas.
Ja, weil sie alle teilbar sind. Wahrscheinlich warst du in Mathe gut. Und die sind
nein. Also dann kennen wir uns wirklich nicht gut. Ja. Aber wie geht dann dein Publikum damit um? Kommt danach der Vorführung jemand zu dir und sagt, also das geht nicht, das kann man so nicht machen, weil das vielleicht nicht verstanden hat?
Also ich sag mal so, früher war es so, ich meine, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, und früher war es wirklich so, das größte Kompliment war, du kommst hinterher irgendwie raus und willst eigentlich nach Hause oder stehst noch an der Bar und es kommt irgendwie ein Mann und sagt, haut dir auf die Schulter, alte Sau. Also es gibt, die überschreiten komplett diese Grenze, die es eigentlich gibt.
Weil die dich als Kumpel
Weil ich es geschafft habe, offensichtlich sie mich hinzustellen als einer von ihnen. Dass das einfach, dass sie sagen, das gibt's ja gar nicht, mit dem war ich eigentlich in der Schule und mit dem kann ich jetzt ein Bier trinken gehen. Ja? Das kann man auch nicht übel nehmen. Es ist natürlich manchmal so eine Überschreitung von so einer bestimmten Grenze, aber ich sag mal, wenn man das nicht bedingt in Kauf nehmen würde, dann könnte man auch hinten rausgehen. Ja. Andere Sachen jetzt in der Änderung in den letzten Jahren natürlich oder in der Veränderung
der Gesellschaft?
Der Gesellschaft ist ja so, ja, wir haben jetzt in Bewerbungen, was ja auch männlich, weiblich, was drinstehen muss, sonst kriegt man da Abmahnung vom Amt. Mit einem Freund ist es passiert vor 2 Jahren. Der hatte eine Ausschreibung gemacht irgendwie für den Cannstatter Wasen und hat nur, ich brauche Arbeitskräfte, wer hilft mir, nur MB geschrieben, und da gab es gleich noch auf den Deckel.
Und, weil divers gefehlt hat.
Divers hat gefehlt, genau. Und bei mir ist es jetzt so, dass teilweise mir Leute schreiben und sagen, also die Darstellung von dem Homosexuellen jetzt, das fanden wir wirklich drüber, das kann man heute nicht mehr machen. Und meine schwulen Freunde, die sagen, wir sind schwul, so, die fanden das am lustigsten. Ja, also dieses selbst auf die Schippe nehmen und so. Und ich beleidige damit ja auch keinen. Ich mache ja auch, das ist ja dann auch ein Schnitt durch die Gesellschaft, weil ich kenne ja diese Leute auch, die dann so reden. Und die stelle ich auch nicht blöd dar oder verarsche die damit, sondern das ist einfach ein Spiegelbild eigentlich in der Geschichte, die dann eben, auch in dieser Szene ist es eigentlich relativ klar, dass ich sage, es gibt halt diese Männer, die dastehen, die sagen, also ich glaube ja nicht, dass die da jetzt mich meinen. Und die gibt's halt und die finden es auch toll und die wissen das auch. Und wenn dann eben andere jetzt mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, also das kann man heute nicht mehr machen, wie sie den gespielt haben, dann sage ich, ja gut, dann kann ich aber auch gleich, dann brauche ich es gar nicht mehr machen.
Du hast eben schon angedeutet, über 20 Jahre hinweg machst du das Stück Caveman. Was hat sich sozusagen im Stück verändert? Was hast du rausgenommen, weil es vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist?
Ach, das hat eigentlich mehr mit, also ich, das Stück war nie chauvinistisch oder also, dass man sagt so, oh, das ist jetzt nur männliche Sachen, dass die Frauen sagen, also so ein Blödsinn und irgendwie und die Männer sagen alle, ja genau, meine Alte, so irgendwie. Das hat eben, wie vorhin schon angedeutet, aber auch ein bisschen damit zu tun, wie man spielt. Also wenn ich es ein bisschen so ganz fraulich spielen würde, dann würden die Männer eben sagen, oh, weiß ja nicht, also willst du so einen? Und umgekehrt eben auch, ja, würde die Mann, die Frau vielleicht sagen, naja, so ein Weichei will ich jetzt auch nicht haben irgendwie, sondern ich will schon so einen Bären, der mich beschützt. Und andere Sachen mussten einfach raus, die einfach, wenn seit 80er Jahren so ein Stück ist, die einfach, wenn man den Leuten heute erzählt, Pretty Woman geht immer noch oder sowas, aber also wenn ich jüngeres Publikum habe und es gibt so eine Fragerunde am Anfang, so ein bisschen so Bonanza-Rad. Also wenn dann da jetzt der 21-Jährige drin sitzt und mit großen AQ-Äugig mich anschaut.
Was ist ein Bonanza-Rad?
Und sagt, nee, da bin ich dann bei Miami Vice und sagt Don Johnson, der guckt mich an. Sagt Woody Allen, komplett, sag ich, du bist beim Bonanza-Rad schon komplett ausgestiegen. Ein Riesenlacher, weil natürlich ein Großteil meines Publikums unser Alter ist oder älter. Und aber die lachen dann eben trotzdem an den Stellen. Da muss man so ein bisschen gucken, ob man das dann so auflöst oder ob man Sachen rausnimmt, die einfach die Leute, die Zuschauer, die meisten, die drin sind, einfach gar nicht mehr kennen. Aber jetzt, dass da Sachen drin sind, wo ich sage, die kann man jetzt gesellschaftsmäßig nicht mehr machen, das hat eher mit der Spielart zu tun. Also wirklich mit der Spielart zu tun, wenn man Respekt hat vor den Rollen und vor der Rollenanlage und vor dem Stück und vor den Menschen, dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
Es wären es Leute, und ich sag schon die ganze Zeit, Schauspieler Martin Luding ist zu Gast, aber das stimmt ja nicht ganz. Du bist was noch außer Schauspieler? Also du hast ja mal was komplett anderes gelernt und sagst, eigentlich bist du kein Schauspieler.
Ich bin Schauspieler, aber ich habe was Gescheites gelernt, würde mein Vater sagen. Ja. Also ich bin Diplomkaufmann. Ich habe BWL studiert, Betriebswirtschaftslehre in Berlin. Ja, ich war sogar der erste nachgewiesene Wessi an einer ostdeutschen Universität.
Wie war das so?
Das war interessant. Also vor allen Dingen, weil im ersten halben, dreiviertel Jahr haben die das nicht geschnitten. Also muss man sich mal vorstellen, es waren ja wirklich wie zwei unterschiedliche Länder und ich bin aus Berlin-Lichtenrade. Was war das? Pendelverkehr, Friedrichstraße, früher war es der Grenzübergang, dann Pendelverkehr, Janowitzbrücke, ich glaube, das gibt es heute alles gar nicht mehr, bis nach Karlshorst und dann in die Hochschule für Ökonomie, hieß es damals, die roteste Kaderschmiede für Planwirtschaft in der DDR. Und das ging auch nur, weil der Cousin meines Vaters dort Professor für Mathematik war, Statistik, Stochastik und so weiter. Also mein Steckenpferd überhaupt nicht. Bin eine Mathe-Pfeife gewesen bis zum geht nicht mehr. Aber der sagte, also ich sage es jetzt mal übertrieben, wenn man ihn nirgends nimmt, nehmen wir ihn auf gut Deutsch. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe mich da ordentlich beworben, natürlich immatrikuliert und wollte aber Zahnmedizin machen ursprünglich. Und da hätte ich so lange warten müssen, dass ich gesagt habe, naja, bevor ich mit den Hintern wund sitze, mache ich halt das. Das habe ich zu Ende gemacht. Habe da tolle Freunde kennengelernt. Viele Afrikaner, Laoten, da waren die ganzen Bruderstaaten noch, war unfassbare Radikalität auch unter den, leider unter den, also ja, das führt jetzt zu weit unter den Rechtsrahmen und irgendwie, aber es war toll. Ich habe es zu Ende gemacht, 1996, 95 96, ja.
Aber was wolltest du denn als diplomierter Wirtschaftswissenschaftler eigentlich machen? Oder gab es die Idee gerade, wenn du schon sagst, Zahnmedizin war eigentlich so das Ding, was dir vorschwebte?
Naja, Zahnmedizin war das, was mir vorschwebte. Damals gab es aber diesen Medizinertest ein Jahr lang und den mussten wir machen und da konnte man nicht durchfallen. Da wurde einfach entschieden, weil alle Medizin studieren wollten, wie lange man warten muss, um Arzt zu werden. Und bei mir kam raus 3 Semester und habe ich gesagt, naja, in 3 Semestern kann ich da irgendwie Zahntechnik machen. Dann war ich da kurz und dann schraubte an so einem Gebiss rum und dann sagte der, das ist ja furchtbar, da sagte der Chef, wenn du das nicht magst, sollst du kein Zahnarzt werden, weil da hast du ein Gebiss vor dir und den Leuten tut's weh und die riechen aus dem Mund. Dann habe ich BWL gemacht und habe das fertig gemacht und wollte dann in den Immobilienbereich so gehen, weil meine Brüder da waren und mein Vater in der Richtung. Und ja, aber das war dann, als die Schauspielerei, als die Leidenschaft mich küsste, da weiß ich auch nicht. Da rumorte immer irgendwas bei mir. Also eigentlich fing es damit an, dass ich mal für eine Kiste Bier in der Schönhauser Allee irgendwie in einem Club lustige Sachen erzählen wollte, die mir eingefallen sind.
Hat es das ihr gegeben, so ja?
Das hat es nie gegeben, weil die Esther Schweins, die Regisseurin von Caveman, sagte, Schätzchen, da musst du aber mal Stimme- und Sprechbildung machen, ansonsten hast du keine Stimme auf der Bühne. Bin ich zum Stimme- und Sprechbildner gegangen, Michael Grebe damals, und habe Schauspielunterricht in einer Zimmerwohnung genommen. Und der sagte zu mir, also bevor wir miteinander arbeiten, müssen wir uns unterhalten, da muss ich erst mal gucken, ob sie Talent haben. Und dann machte er mit mir ein paar Sachen. Und über den kam dann der erste Kurzfilm, so ein Drama, schwarz-weiß, weiß ich nicht was, in Schönau. Und dann bin ich irgendwie über Umwege da gelandet.
Aber also, du bist ja auch Produzent und was noch, Gesellschafter oder Geschäftsführer einer Produktionsfirma.
Ja, das hört sich jetzt immer so hochtrabend an. Ja, das ist wie immer, wenn man sagt, der Schauspieler, Regisseur, Autor und Produzent zu Gast bei
das
uns.
Das ist ein Riesenrattenschwanz.
Ja, natürlich, großartig. Und alles, ja, man ist Autor. Ich habe ein Theaterstück geschrieben mit zwei Kollegen, da ist man Autor. Wenn man ein Theaterstück produziert, ist man Produzent. Ich habe halt eine Produktionsfirma, eine kleine, irgendwann gegründet, vor 13 Jahren. Weil ich einfach, wenn man Theaterstücke produziert, das einfach unter einen anderen, ich wollte es unter andere Glocke setzen sozusagen. Zu sagen, ich habe eine kleine GmbH, die ein Mann geführt ist mit einem Kollegen noch zusammen, der Theater aus Stuttgart auch lange verbunden ist. Also ich habe einen Geschäftspartner damit drin, der sich um die Zahlen kümmert. Und wir produzieren so kleine Theaterstücke und das deswegen bin ich da Produzent. Aber das klingt dann so groß, ich bin jetzt kein Filmproduzent in dem Sinne oder so.
Esther Schweins, Martin Luding, die, wie ich finde, tolle Schauspielerin, die auch so angenehm lustig sein kann, aber auch durchaus ernst. Welche Rolle spielt Esther Schweins in deiner Karriere?
Eine große und eine entscheidende.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Also als die Esther Schweins noch gar niemand kannte, 1990, muss es gewesen, 91 glaube ich war das, war sie noch an der Schauspielschule Bochum und hat für die Show von Marile Milovic, die hieß Techtelmechtel, hat sie Castings gemacht. Das war so eine Kuppler-Show, die so ein bisschen war wie Herzblatt. Also es müssen drei Leute irgendwie sitzen da, eine Frau oder ein Mann jeweils und dann drei Männer oder drei Frauen. Und da ging es um, jeder erzählt eine Geschichte. Und der neue Partner von dieser Frau oder Mann, die da sitzt, muss dann sagen, für über einen Urlaubsflirt, welche Geschichte wahr ist. Mhm. Also völlig hanebüchen. Aber ein tolles Projekt gewesen und da hatte man mich irgendwie angefragt, weil ich mal mit einer alten Freundin im Jugoslawien-Zeltlager mit 15 oder 16 ein Techtelmechtel hatte offensichtlich. Also kam die auf mich zu und müssen.
Was heißt offensichtlich?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zuerst, als ich den Namen gehört habe, das zu meiner Schande gestehen, dachte, Moment, nicht weil es so viele waren, sondern weil es einfach mit 14, 15 im Zeltlager, Ringelpiez mit anfassen oder wie, also so. Und jedenfalls war es dann, und dann sagte man, doch, hast du, ja, die hat dich genannt. Ich so, mein Gott, okay, und dann fiel es mir auch wieder ein. Und dann sagte ich, okay, gut, es ging dann nicht. Also Esther castete mich mit ihrer Freundin Claudia Mander, die kam zu mir und die sagten, wir sind gleich da. Und wo waren sie? Falschrum um Berlin, in Oranienburg, hätten ganz nach unten gemusst und einmal um Berlin rumfahren, sind halt einfach mal, ist weit.
Ist der wirklich halbe Tag rum.
Genau. Ja. Und ich hätte eine Klausur zu schreiben gehabt, habe dann gesagt, okay, pass auf, kommt her, ich lasse es. Und als sie dann reinkamen, brauchten sie erstmal beide einen Wodka. Ich habe keinen Alkohol. Sie hatte eine Flasche Steuschneier im Eisfach. Und dann haben wir dieses Casting-Video aufgenommen und wir verstanden uns so gut und stellten fest, dass ihre Freundin am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich, also die da mit war. Und dann gingen wir noch, habe ich den Kudamm gezeigt und so und blieben dann in Kontakt. Aber das mit der Show kam nicht zustande, weil diese Freundin zusammen war mit dem Ex-Freund meiner Ex-Freundin. Das heißt, ich wäre in Köln ins Studio gekommen und der hätte gesagt, Mensch Martin, was machst denn du hier? Da wäre die Sache gleich aufgeflogen und dann haben wir es gelassen und dann sind wir uns aber verbunden geblieben, Esther und ich, über die Zeit und habe dann ihre Karriere mitverfolgt. Und
sie auch deine.
Also und sie hat meine.
Ich habe nur so ein paar Zitate hier raus gepickt. Der ist Schauspieler, aber er weiß es noch nicht, hat Esther Schweins über dich gesagt. Mhm. Und was du kannst, weiß ich deutlich besser als du selbst.
Ja, das hat sie gesagt und sie hat recht behalten. Aber das ist ja, wie man, wenn es einen selbst betrifft, dann kommt man damit erstmal nicht so klar. Das war bei der Caveman-Geschichte. Da saß sie bei mir in der Küche und sagte, telefonierte mit irgendjemandem und sagte, und ich kochte irgendwas und sie sagte, Schätzchen, ich will übrigens, dass du Caveman spielst. Und ich sag mal, was ist so ein Loch im Kopf oder was? 2 Stunden, ich habe noch nie auf der Bühne gestanden. Es war ja mein erstes Bühnenstück, ich habe ja vorher nicht auf der Bühne gestanden mit sowas. Und dann 2 Stunden Solo oder 2,5, die es damals noch waren, habe ich gesagt, das ist ja unschaffbar. Und ich hatte Christian Bader damals gesehen bei seiner 4. Show in Berlin und dachte, mein Gott, wie geht denn das? Und darauf sagte sie, was du kannst, was du nicht kannst, weiß ich besser, muss ich mir einfach vertrauen.
Also hat Esther Schweins auch ein Talent ja ganz gut entdecken können.
Ganz sicher. Vielleicht sollte sie neben ihrer Schauspielkarriere noch Talentscout werden.
Aber ist sie, was ist sie denn für dich? Ist sie Mentorin?
Sie ist weit mehr als Mentorin. Also Esther ist eigentlich meine langjährigste Freundin, würde ich mal so sagen. Sie ist fast also eigentlich Familie, würde ich sagen. Seelenverwandt sicherlich. Also ist einfach ein Mensch, der mich in meinem Leben, wir haben uns immer begleitet irgendwie und das auf eine wunderschöne platonische Art. Unsere Kinder kennen sich und so. Und es gibt einfach so Menschen, die man einfach mal 6 Monate auch nicht hört. Und trotzdem, wenn der ein oder andere anruft, dann so, als hätte man am Vorabend den Hörer aufgelegt. Und das ist einfach schön.
Ich spiele so lange, bis keiner mehr kommt, hast du in Bezug auf den Caveman gesagt, der über viele Jahrzehnte anscheinend nicht an Begeisterung verliert. In den vergangenen Jahren gab es dann allerdings doch Monate, wo keiner kam, weil keiner kommen durfte. Ja. Schauspieler in der Zeit der Pandemie, wie ist das so?
Ach, das war wirklich ein echtes Brett. Also wir haben ja damals, ich werde es auch nie vergessen, weil es so einprägsam ist, die ganze Situation. Ich weiß noch, dass ich am Mittwoch vor dem 13. März rief ich die Produktion an und hatte eine ausverkaufte Vorstellung in der Reithalle in Offenburg. Und da lief dieser News-Ticker im Fernsehen einfach immer drunter, China und so, Wuhan, wir wissen nicht und keiner weiß, was es ist und was es wird. Und es rieselte so langsam so durch im Kopf, so, also irgendwas ist es und ich habe jetzt keine Angst, aber komisch. Und habe die Produktion angerufen und gesagt, wir können das nicht machen am Freitag. Die sagten, doch, wir müssen es ausverkauft, drum und dran. Und ich habe gesagt, ich mach's nicht. Und ich habe einfach gesagt, weil das, was das Ding jetzt, was man sagt, was es kann, habe ich gesagt, will ich nicht dafür verantwortlich sein. Ich habe keine Angst selbst, dass Frau Schulz mit ihrem Mann ins Theater geht und die gehen am nächsten Wochenende, stecken sich bei irgendjemandem an, gehen am nächsten Wochenende zu Oma und Opa und die sind eine Woche später tot. Dafür möchte ich auch nicht indirekt verantwortlich sein. Und er sagt, ja, dann spielt's halt ein anderer. Also war auch... Dann war es letztendlich so, 2 Stunden später kam der Anruf, es wird abgesagt. Das war Freitag, der 13. Das werde ich nie vergessen. Meine erste Show, die ausfiel, war Freitag, der 13. März 2020. Ja, 20, richtig. 23, ja. Und dann dachte man so, naja, wird schon wieder. Und merkte so, oh, ich muss ja gar nicht mehr los, ich kann ja gar nicht mehr los. Okay, naja, gut, da fallen jetzt, also letztendlich sind, glaube ich, bei mir über 220 Vorstellungen ausgefallen. Und das ist natürlich ein ordentlicher Schlag ins Kontor, wenn das das ist, womit man sein Geld verdient. Und man wird ja auch so eingebremst. Ich bin ja wie vor einer Mauer gefahren. Ich war ja unterwegs permanent eigentlich. Und es wird einem erstmal so klar, wenn man so eingebremst wird, fremdbestimmt. Also rückblickend, was positiv war, mal zu gucken, sag mal, so kann es ja eigentlich auch nicht weitergehen. Du kannst ja nicht 10, 12 Städte deutschlandweit und immer unterwegs und so. Und man guckt mal so, stellt sich neben sich und schaut neben sich und denkt, das ist ja auch eigentlich positiv, so ein halbes Jahr, aber als es dann die Variante und die nächste Variante und dann mit diesen Fördergeschichten und so, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, was wirklich schwierig war. Also das ist wirklich hart und vor allen Dingen für viele, ich bin auch ganz gut rausgekommen, weil ich eben ein Stück spielen darf, was relativ sehr erfolgreich ist, aber viele, die eben so Kleinkunst machen, die sind völlig hinten runtergefallen. Das ist einfach, die Leute haben einfach keine Geburtstage mehr. Also ich rede jetzt auch von Leuten, Alleinunterhalter auf Geburtstagen oder auf der Kirmes oder ein Mann mit der Gitarre oder Firmenfeste, all das. Und meine Schauspielkollegen, die gesagt haben, ja, wenn sie arbeitslos sind, gehen sie halt in der Kneipe jobben. Ging ja auch nicht. Also da geht es vielen Leuten nach wie vor wahnsinnig schlecht und das ist wirklich furchtbar.
Trotzdem öffnete sich dann irgendwann eine neue Tür während Corona, nämlich die der ARD-Telenovela Rote Rosen für dich.
Ja, das war auch ein Ding. Also da kam die Anfrage, und nicht eine Anfrage, sondern es kam so, ich dachte, es ist eine Anfrage. Meine Agentin sagt dann zu mir ganz schnell mal, Moment mal, also Hauptrolle bei den Roten Rosen ist eine Zangengeburt. Bevor du da irgendwie... Das ist so unwahrscheinlich wie irgendwas. Und ich bin dann 2-mal zum Recall eingeladen worden und dann wurde ich das. Und das war eine Rettung auf der einen Seite auch, und ich musste schwer drüber nachdenken, nicht wegen des Formats, sondern weil meine Ex-Frau damals und meine Kinder hier in Stuttgart lebten und die auch in einem Alter sind, wo man sagt, dass man sie eigentlich sehr oft sehen muss und will. Und es war eine klare Entscheidung, auch eine klare Entscheidung für die Serie. Erstens hatte ich es noch nicht gemacht und ich bin immer jemand, der gern auch sagt, das habe ich noch nicht gemacht und kann ich das eigentlich? Also das ist natürlich ein ordentliches Pensum auch. Klar. Und das fand ich sehr interessant, dass man auch einiges improvisieren können muss und schnell sein muss im Textplan, schnell im Denken. Am Tag eine Folge. Und deswegen und auch finanziell natürlich zu sagen, dass die Versorgung der Familie da im Vordergrund stand. Dass ich sage, ich muss jetzt mal ein Jahr nach Lüneburg gehen und dann sehen wir weiter. Also es war schon auch die richtige Entscheidung, rückblickend auf jeden Fall.
Stuttgart, Berlin, ein Bauernhof im Chiemgau, Schauspieler Martin Luding zu Gast in SWR. Da habe ich noch irgendeine Ortsmarke in deinem Leben ausgelassen?
Es liest sich auch immer so wie, weißt du, New York, Madrid, Mailand,
nein,
Paris.
Nein, Stuttgart, irgendwo. Berlin, ja. Chiemgau, ist aber auch schön.
In Stuttgart leben meine Kinder, bei meiner Ex-Frau und deswegen Stuttgart. Und hier ist das Theaterhaus, hier habe ich eigentlich, obwohl ich in Fürth vor, also in Berlin angefangen habe mit Caveman, dann nach Fürth kam, erstmal en suite und dann aber aufgrund unterschiedlicher Unwägbarkeiten Stuttgart dann übernommen habe und bin hier kleben geblieben sozusagen zu der Zeit. Berlin ist meine Heimat, das ist einfach so, das ist dieser berühmte Koffer in Berlin, den man auch immer hat. Also ich habe jetzt in Berlin auch gerade jetzt aktuell, muss die Wohnung auflösen, nicht meine, sondern weil der Freund, mit dem ich zusammen wohne, einfach die Wohnung aufgibt und so. Und das, kann man auch ganz deutlich sagen, passt zu unserem letzten Sache noch. Es ist finanziell auch einfach nicht darstellbar. Also ich habe da 20, 25 Auftrittstermine gehabt vor Corona und jetzt sind es noch 5 oder 4. Und da kann der, sagt jedes Finanzamt zu Recht, Herr Luding, aus Spaß an der Freude. Und das obendrauf sich noch, wir kennen ja auch die ganzen, die Spirale jetzt Immobilien und so, ist alles nicht so einfach. Und da muss man auch einfach mal sagen, ist jetzt gerade nicht die Zeit, die wird wieder kommen. Aber so, und das Chiemgau war einfach eine Sache, die kam so kurz vor Corona zu mir, weil ich mich mal immer für so ein, ich hatte immer so einen Traum irgendwie mit einem Land Rover oder mit einem Jeep irgendeine Almhütte zu fahren, wo man nur mit einem Jeep hinkommt und dann auch mit Holzofen und so und weiß natürlich auch, dass es dann angewandt ganz anders ist, furchtbar kalt werden kann. Aber und aufgrund dessen hat mir irgendwie ein Online-Ding hier bei eBay geschrieben, weil sie sich mal dafür interessiert haben und schickt ein Bild von so einem Haus und ich so, das ist ja süß. Hab da hingeschrieben und die waren so herrlich, dass sie sagten, ja, dieses Haus gibt's noch. Vor allem wollen die Leuten, die bisher geschaut haben, wo zu viel fliegen und zu blöder Landgeruch und kein Empfang.
Und das ist wirklich so, dass du da nur mit Ach und Krach hinkommst und im Winter ist es arschkalt?
Nein, überhaupt nicht. Das war nur deswegen durften die mir das anbieten. Sonst hätten die mir da aus Datenschutzgründen das ja nicht anbieten dürfen, das Haus. War auch kein Makler, sondern war so eine eBay Kleinanzeigen. Und die haben dann, und dann bin ich dahin und habe mir das angeschaut und da gab es ganz viele Bewerber, aber dann, ja, der Hauptvermieter ist der Vorsitzende vom Theaterverein des Dorfs und damit war der Fisch eigentlich geputzt und dann habe ich dieses Haus bekommen und bin da sehr glücklich und das ist ein ganz zurückgenommenes, völlig unluxuriöses Down-to-Earth-Ding mit 100 Kühen, Milchkühe, die da stehen und auf der Weide sind und draußen Innen- und Außenstall und mit 30 Hühnern und 20 Katzen, weiß ich nicht, die nicht alle dazugehören und so. Und
aber mit den Kühen hast du nichts
zu tun? Nein, habe ich nichts
mit zu tun. Du musst nicht den Stall sauber machen?
Okay. Nein, der Jungbauer und die Jungbäuerin machen das mit den Eltern zusammen und der Familie rundherum, aber das ist nur dieser Bauernhof und da ist auch in 700 Metern ein Gasthaus und ein Dorf und so und ein Edeka-Markt und also, ist jetzt gleich ein Markt.
Ein Supermarkt.
Ein Supermarkt.
Und das ist, was ist das, Rückzugsort?
Ja, Rückzugsort, das ist eigentlich, wenn man viel unterwegs ist, braucht man wahrscheinlich so einen Rückzugsort, ja. Es hat auch viel, was jetzt meine Heimat ist Berlin und mein Herz liegt aber, oder mein Rückzugsort liegt halt dort im Chiemgau. Ich habe da einfach, es ist diese Art auch von den Menschen da. Ich kannte das schon von vor 20 Jahren mal, da hatte ich mal einen Freund. Und mit dem ich über Jahre noch bekannt war und mir hat es schon immer gefallen da unten. Also die Leute sind so, man kommt rein ins Gasthaus und da wird begrüßt und es gibt nicht dieses, in Berlin ist ja auch so, du triffst einen im Wald, der guckt auf den Boden. Also dass er nicht noch auf dem, also ist jetzt immer so plakativ, aber ja. Bitte nicht grüßen, so ein Schild. Und da in Bayern ist so, habe die Ehre, ja, Servus, wie geht's dir? Und das finde ich toll. Also ich mag das, ich bin da sehr offen und ich liebe helles bayerisches Bier und die Nähe zu Österreich und das ist eine tolle Sache.
Also Martin Luding, haben wir gerade gehört, kann Stadt und auch Land erdverbunden, nennst du dich, glaube ich, selber, ne?
Bin ich ja auch, ja. Ja, ist ja mein Stern, in Anführungsstrichen, als Stier ist man ja, glaube ich, so Erdzeichen, obwohl jetzt im Japanischen bin ich dann wieder irgendwie, oder im Chinesischen bin ich Metallschwein, aber es hat alles irgendwie auch damit zu tun.
Metallschwein, so. Auch sehr, ja. Schön. Auch sehr schön. Im Lebenslauf von SWR1 Leutegeist Martin Luding sind mir noch zwei Dinge aufgefallen, die möchte ich noch ansprechen. Die Immobilienbranche. Da, da zu arbeiten. Was war das für eine Erfahrung?
Ach, das war in den Anfang der 90er Jahre in Berlin.
Vor dem Schauspieler da.
Ja. Mein Vater war in dem Geschäft aktiv, aber jetzt nicht als Bauleiter oder irgendwas, sondern mein Vater ist eigentlich Lebensmitteleinzelhandelskaufmann und hat damals das Haus für unsere Familie Mitte der 80er Jahre gebaut im Süden Berlins. Hat gesagt, oh, das geht ja gut, macht mir Spaß, finde ich gut, mal gucken. Und hat er sich da so weiterentwickelt in dem Bereich und ist heute ein sehr erfolgreicher Investor, muss man einfach so sagen. Und hat sich das ganz gut vorgestellt. Glaube ich, mein großer Bruder ist bei der Unikreditbank und mein kleiner Bruder ist Immobilienbewerter, also höchste Ausbildung und so. Und ich sollte so die Marketingabteilung so übernehmen, ja. So, war da auch am Anfang so mit dabei, auch ein bisschen Hausverwaltung und so. Und es war am Anfang der 90er Jahre so mit kurz nach der Wende DDR Häuser und irgendwie, also wenn dich dann einer anruft und sagt, Herr Luding, unser Haus steht unter Wasser, Sie müssen kommen. Und dann fährst du aus West-Berlin nach Ost-Berlin, damals noch Potsdamer Platz als Baustelle, 1,5 Stunden und siehst, dass ein Wasserhahn tropft, ja. Also und das Haus steht unter Wasser und dann weiß man, dass halt Frau Müller, sage ich jetzt mal, wenn die anruft und sagt, die Hütte brennt, dann hat jemand ein Streichholz angemacht und so. Und das war ganz, ganz interessant. Dann kamen noch ein paar andere Sachen dazu, so ein bisschen Marketing, Vertrieb und so. Und hatte mich da auch ganz gut mit so einer Baumanagementfirma, mit einem Geschäftspartner ganz gut etabliert. Wir haben so Projekte verwaltet und projektiert. Häuser und Hotels in der Regel, Hausanlagen. Und
Fühlte sich aber dann irgendwann nicht mehr so richtig gut an?
Oder? Na, das war die ganze Zeit, ich bin ja dann in der Mittagspause, bin ich ja zum Schauspielunterricht gegangen, nachdem ja die Esther gesagt hatte, ich soll doch mal Stimme- und Sprechbildung machen, ja. Und dann kam ja dieses erste, das ist eigentlich relativ einfach erklärt, dann kam dieses erste Ding, da hatte ich so ein Engagement bei Sat.1 und es war was Größeres und wie es jetzt dazu kam, stand am Café am Neuen See und da war der Regisseur und irgendeiner sagte, der mal auf Esthers Partys war, sagte, du bist doch eigentlich der Schauspieler, der kein Schauspieler ist, der einer werden soll, kannst du gerade. Bumm, war ich besetzt, wusste gar nicht, was das heißt, stand am Set von dem Film und hab da gedreht und dachte, das ist es. Das willst du machen. Da musste ich mich entscheiden.
Ich habe noch eine Ortsmarke gefunden im Lebenslauf, Tansania. Mhm. Ein 3-monatiges Praktikum beim National Coconut Development. Was ist denn das?
Program. Wir mussten ja im Rahmen unseres Studiums mussten wir immer ein Praktikum machen. Ich war an der Fachhochschule und meine Kollegen damals, die meisten Studentenkollegen oder Kommilitonen waren dann, klar, Betriebswirtschaftslehrer, einer zu Siemens, einer zu Bosch, der nächste zu Daimler und so. Und ich war irgendwie bei der ganzen Sache so nicht so ganz gut aufgestellt und dachte so, jetzt da irgendwie, hä? Und ein Schulfreund von mir, der Onkel, war CEO bei Henkel Chemicals in Ostafrika, Dar es Salaam. Und der brauchte einen Praktikanten. Der versuchte händeringend einen Praktikanten. Er hat immer in Düsseldorf nachgefragt. Henkel kennen wir alle nicht. Mhm. Und keiner kam. Also sagt er, dann kommst du und machst hier bei mir 3 Monate und ein halbes Jahr Praktikum. Kannst noch 3 Monate dranhängen, machst ein Urlaubssemester und so. Dann kam ich dahin. Als ich da ankam, sagte er, geht doch nicht. Weil die haben mir jetzt einen geschickt, haben geredet von Vetternwirtschaft fühlte sich verpflichtet und setzte mich zur GTZ, Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfeinstitut der Bundesregierung, dieses National Coconut Development Program, das hört sich so an, es ist wirklich, dass wir daran gearbeitet haben, dass der afrikanische Bauer, der tansanische Bauer damals hat dann, ich sag mal, 10 Kokospalmen und da kommen so und so viele Kokosnüsse raus und die bringt er dann mit seinem Moped zum Markt und das war also Mikroökonomie in der reinsten Form und darüber habe ich dann über dieses Praktikum, es ging um Cashewnüsse und Kokosnüsse, habe ich einen Praktikumsbericht 100 Seiten lang irgendwie verfasst und der wurde auch den Vortrag gehalten. Alle kamen mit Bosch und ich hielt einen Vortrag über Tansania, musste es auf Englisch und auf Deutsch machen und
extrem
das war schon toll. Ja, das war eine tolle. Ich bin auch wieder zurückgekehrt, Kilimandscharo bestiegen und alles und Safari gemacht. Also ich habe eine Liebe zu dem Land auch.
Und was ich noch gefunden habe, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, ganz kurz, wenn die Schauspielerei irgendwann mal keinen Spaß mehr macht, Chiropraktiker?
Das war immer so ein Traum von mir auch, außer dieser ganzen Arztgeschichte oder irgendwas. Wahrscheinlich ist das aber genährt durch die Tatsache, dass man wahrscheinlich durch den Beruf, den ich ausübe, auch irgendwann mal körperliche Wehchen und Leiden hat, die man ausprägt.
Da hilfst du dir selber.
Und dann, ja, das ist ja so genau, ich reiß mir den Kopf zur Seite. Genau. Also, ich war da mal sehr gut betreut und dachte mir, mein Gott, das wäre doch was mit Menschenarbeit und Menschen helfen Diese Chiropraktiknummer hat mich immer beeindruckt. Also ich fand das immer wahnsinnig, auch was auch osteopathisch, also diese Heilpraktiker-Geschichte. Und dann habe ich da mit meinem Chiropraktiker mal drüber gesprochen. Und der sagte mir dann mal, was das für eine Ausbildung ist. Das ist eigentlich eine komplette, also der große Heilpraktiker, komplettes Medizinstudium mit einem. Und dann war das relativ schnell wieder vom Tisch, weil das ist, das hatte ich mir alles leichter vorgestellt.
Okay, für heute kann ich sagen, er kam als Schauspieler und er geht als Schauspieler. Martin Luding, danke schön, dass du zu Gast warst in SWR 1, Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.